Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Ja, am schlimmsten ist ja der Juckreiz und insbesondere dann, wenn es dann halt auch so stark ist, dass man auch in der Nacht Probleme hat, ne, sodass dann auch noch der Schlaf gestört ist, dass man viele Stunden wach liegt. Sprich, nicht nur man hat rote und schuppige Haut, sondern auch blutig gekratzt, teilweise auch nässend, ne, und das ist halt ja natürlich sehr unangenehm, auch nicht nur vom Juckreiz.
Wenn der Juckreiz so schlimm ist, wie bei diesem Patienten, den wir eben gehört haben, wenn man nicht schlafen kann, wenn das anhält, Tag für Tag, Woche für Woche, dann ist das extrem belastend für die Betroffenen. Und für Ärzte und Ärztinnen ist es eine Herausforderung. Denn es gibt viele Ursachen, die dahinter stecken können. Und die richtige zu finden, ist oft richtig schwierig. Wir reden jetzt über häufige und seltene Ursachen von chronischem Juckreiz, wie man sie erkennt und wie man sie behandelt. Mein Name ist Christina Satori. Herzlich willkommen in der Sprechstunde. Nun zu unserem Hauptthema, chronischer Juckreiz. Ärzte und Ärztinnen nennen diesen Juckreiz übrigens Pruritus. Unsere Expertin ist Professorin Sonja Stender. Sie leitet das Kompetenzzentrum chronischer Pruritus an der Klinik für Hautkrankheiten des Uniklinikums Münster und sie ist Mitglied der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. Hallo, herzlich willkommen, Frau Professorin Stender.
Ja, hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Juckreiz, das ist ja nicht nur ein bisschen nervig, also eine Nacht geht ja mal so ein Mückenstich oder sowas, aber wenn das anhält, das kann ja wirklich sehr belastend sein. Sind denn viele Menschen davon betroffen? Gibt es da so eine Übersicht?
Ja, wir haben gute und belastbare Zahlen für Deutschland. In mehreren Umfragen haben wir geklärt, dass 13-17% der Erwachsenen ständig davon betroffen sind. Und wenn man da mal das auf das gesamte Leben abfragt, also hatten sie jemals in ihrem Leben, dann sind es sogar schon 25%. Und je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist es.
Und das ist ja wirklich eine große Zahl.
Ist es wirklich. Also es ist so, dass wir von dauerhaften Jucken reden, wenn man 6 Wochen und länger betroffen ist. Und das kann man sich ausmalen, was das dann bedeutet für den Einzelnen.
Wenn man sich überlegt, wie nervig schon ein einziger Mückenstich sein kann, der vielleicht 2 Tage anhält oder sowas. Was genau passiert denn da in der Haut, damit ich das Gefühl habe, ich muss jetzt kratzen, ich kann nicht mehr aufhören? Was läuft da ab?
Ja, da kann ganz viel passieren. Wir haben ja sehr viele unterschiedliche Zellen in der Haut und jede dieser Zellen kann Juckreiz auslösen. Im Zentrum steht immer der Nerv, der natürlich attackiert wird und dann das Jucken weiterleitet zum Gehirn über die peripheren Nerven, über das Rückenmark. Und wir wissen ziemlich genau, dass wenn dauerhaft so ein Signal ist im peripheren und zentralen Nervensystem, dass das auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Wenn man dann noch kratzt, dann kann man sich auch richtig eine veränderte Neuroanatomie ankratzen. Die Nerven in der Haut sehen verändert aus und man hat auch im Rückenmark veränderte Rezeptoren. Also viel mehr von diesen ganzen Botenstoffen sind vorhanden und Rezeptoren, die Juckreiz vermitteln an das Gehirn. Das heißt also, es fängt ganz harmlos an mit chemischen Reaktionen in der Haut, aber das Ganze kann sich festsetzen und hat dann eben auch Auswirkungen auf das Gehirn und die Wahrnehmung dieses Juckempfindens. Das wird immer stärker, immer ausgedehnter, immer belastender.
Das heißt, wenn ich überlege, dass sich irgendwann mein Gehirn daran gewöhnt, ist es gar nicht so, sondern es ist umgekehrt. Es kann sogar dann sein, dass das Gehirn das immer schlimmer findet.
Richtig. Und auch im Gehirn verändern sich die Strukturen. Es wird alles ausgerichtet auf dieses eine Symptom. Und das ist dann spätestens der Moment, wo ich selber völlig hilflos bin und gar nichts mehr selber machen kann, auch keine Schuld habe daran. Aber vielleicht als Betroffener feststelle, immer wenn ich gestresst bin, wird es noch stärker. Viele denken dann, oh, dann ist es ja irgendwo in mir, dass ich eine Psychose habe oder irgendeine psychische Erkrankung, weil wenn ich solche mentalen Faktoren empfinde, wird das Symptom Pruritus Juckreiz stärker, aber das ist immer nur ein Folgezustand und der dringend behandlungswürdig ist.
Kann ich daraus ableiten, dass es besser ist, möglichst früh zu behandeln und diesen Juckreiz irgendwie einzudämmen, vielleicht sogar ganz zu stoppen? Weil
Richtig.
Je länger ich warte, nach was für einem Zeitraum kann sich das denn dann so chronifizieren, so festsetzen quasi?
Also wir sagen 6 Wochen. Spätestens wenn das dauerhaft 6 Wochen vorhanden ist, dann sollte man losgehen in die Apotheke zu einem niedergelassenen Kollegen, Hausärzte, Hautärzte natürlich, Internisten, mal vortragen, dass das Problem besteht. Und dann gibt's natürlich die diagnostischen Maßnahmen, die jeder dann ergreifen kann, die in einer Leitlinie natürlich hinterlegt sind.
Leitlinie ist immer so eine Empfehlung, so nenne ich das immer, ist eine Empfehlung von Ärzten für Ärzte, wo man den Stand der aktuellen Wissenschaft zusammenfasst.
Das ist richtig. Und da haben wir zusammengearbeitet mit allen Disziplinen, die das betrifft und haben formuliert, formuliert, was ist sinnvoll zu tun, was ist häufig, was ist das Minimum, das Maximum, also wenn man tiefergehende Diagnostik machen möchte. Weil man muss natürlich irgendwo anfangen. Ja, und am Anfang steht da die Krankengeschichte, es steht die Untersuchung der Haut, sieht man eine Hauterkrankung, dann ist der Fall natürlich relativ schnell klar. Sieht man nichts an der Haut oder sieht man chronische Kratzläsionen? Und davon ausgehend von der Krankengeschichte und der klinischen Untersuchung geht das dann eben entweder in die eine oder in die andere Richtung.
Sie machen jetzt ganz ausladende
Fächer,
Bewegung.
Genau.
Das sieht schon so aus, als wenn es da ganz viele Wege gibt.
Richtig.
Das heißt, Sie spielen dann so ein bisschen Detektivin, ja? Also wenn eine Patientin zu Ihnen kommt.
Es fühlt sich wirklich manchmal so an. Also wir gehen das ganz gezielt immer wieder durch und haben da sehr, sehr viele Fragen an die Patienten. Das erklärt, warum die Patienten erstmal viele Fragebögen ausfüllen. Die füllen natürlich auch Fragebögen dazu aus, wie stark das Symptom sie belastet, worin die Belastung genau besteht. Wir haben Patienten, die haben richtig Angst vor dem Symptom. Wir haben Patienten, die sind schon depressiv geworden und wir haben es ja eben gehört. Also es ist kein Wunder, ja, wenn man nicht mehr schläft, wenn der Tag von dem Symptom dominiert ist, irgendwann legen die Nerven blank, ja. Und das ist überhaupt gar kein Vorwurf, das ist eine logische Konsequenz und wir gucken, wo liegen die Belastungen, was gibt die Krankengeschichte her, welche Medikamente nimmt der Patient dann auch ganz wichtig, dass man guckt, kann es ein Medikament sein?
Das gibt es auch, ja, das Medikament.
Ja, das gibt es leider auch. Und also Sie sehen, wir haben da immer viele Baustellen, um die wir uns kümmern und wir gucken, was ist das Schlimmste, wo müssen wir zuerst dran und von da aus bauen wir dann einen individuellen Therapieplan auf und auch eine individuelle Diagnostik.
Mhm. Wir haben, Sie sagten es ja eben, am Anfang eben schon einen Patienten gehört, der ein bisschen beschrieben hat, der selber hat Neurodermitis und wie ihn das belastet hat. Mein Kollege Martin Winkelheide hat sich ausführlicher mit diesem Patienten unterhalten. Hören wir doch mal rein, was er noch zu erzählen hat.
Ich habe halt persönlich in Erinnerung, wie ich mich so als Kleinkind mich eine Wiese an einem Schwimmbad runtergerollt habe, dass ich auf einmal wahnsinnig Probleme hatte mit Juckreiz in der Kniekehle. Das ist halt tatsächlich meine längste Erinnerung an die Erkrankung tatsächlich. Ja. Und, irgendwann wurde es dann auch mal ein bisschen besser. Also gerade so in der Jugend hatte ich zum Beispiel eine Besserung gehabt. Und dann ja zu meiner Bundeswehrzeit nach dem Abi, da wurde es halt schlagartig halt immer schlechter. Ausbildungsstudium wurde es dann tatsächlich so, dass ich das auch flächenmäßig deutlich ausgeweitet hatte. Also ich hatte dann zeitweise halt sozusagen hat wirklich den ganzen Körper betroffen. Ja, natürlich am schlimmsten ist halt der Juckreiz und insbesondere dann, wenn es dann halt auch so stark ist, dass man auch in der Nacht Probleme hat, ne, sodass dann auch noch der Schlaf gestört ist, dass man viele Stunden wach liegt und da auch nicht zur Ruhe kommt. Ne? Und dann kommt natürlich eins zum anderen, Schlaf braucht natürlich der Mensch. Ne, und zusätzlich hat man nachts halt den Schlafentzug sozusagen, der macht natürlich dann den Allgemeinzustand halt nicht besser und halt eben auch das Alltagsleben ist halt sehr, sehr eingeschränkt, weil man halt eben auch gedanklich sehr oft bei der Krankheit halt ist. Ne. Also ich hatte schon seit frühkindlich auch mit Pollenallergien viel zu tun, also weniger bei Nahrungsmitteln, das spielt ja bei vielen auch eine Rolle, aber halt starke Pollenallergie und auch Querbeet, Frühblüher, Spätblüher. Gräser, ne, was da eigentlich die ganze Palette zu bieten hat. Ne? Ja, gibt halt immer gewisse Monate, die sind schwieriger, gerade halt Pollenflugzeit, aber auch schon mal in den Wintermonaten, wo man wenig Licht bekommt, wo man halt eben trockene Heizungsluft auch hat. Ne? Das sind dann eben auch so, ja, sagen wir mal, Umgebungsfaktoren, die sich halt auch negativ auswirken können. Ja, was das Berufsleben, Einstieg im Berufsleben angeht, kann ich mich gut erinnern, dass ich auf Praktika war und ich dann immer mal wieder auf Toilette gegangen bin, um nochmal hier irgendwie was einzucremen oder sowas. Man ist halt schon, wenn man es halt sehr, sehr schlimm hat, schon sehr, sehr irgendwo auch in der Krankheit gefangen. Und da muss man halt für sich selber auch irgendwo mal einen vernünftigen Weg finden, wie man halt mit der Erkrankung umgeht. Ne?
Einen vernünftigen Weg finden, wie man mit der Erkrankung umgeht. Und Sie haben eben auch gesagt, dass Sie manchmal Patienten haben, die sogar schon depressiv sind. Gibt es denn auch Fälle, wo Sie sagen, hier ist auch eine psychologische Beratung oder psychotherapeutische Behandlung wichtig?
Ja, unbedingt. Also wir haben einen sehr starken Kooperationspartner am Uniklinikum Münster. Das ist die Klinik für Psychosomatik. Und da können wir leider nicht allen Patienten das anbieten, aber die Patienten, die dann eine Beratung bekommen, die mit denen wird dann auseinanderklamüsert, was war denn jetzt zuerst da und was ist Folgezustand, wie wirkt das Juckempfinden, das ständige auf meinen Körper, wie belastet das mein ganzes Organsystem, wie belastet das meine mentalen Funktionen. Wir haben es ja eben sehr gut gehört. Mhm. Ja, wenn man keinen Schlaf bekommt, dann ist schon mal alles gestört. Das ist ja nicht nur so, dass das irgendwas ja Virtuelles ist, sondern das kann man runterbrechen dann auf endokrinologische Funktionen im Gehirn, die nicht mehr richtig ausgeübt werden.
Also Botenstoffe, Hormone, die dann nicht mehr richtig ausgeschüttet werden, rumschwirren.
Oder zu viele mhm. Stresshormone, die mhm. ausgeschüttet werden. Man weiß sehr genau, dass Stress Auswirkungen auf den gesamten Körper hat, auch wieder auf die Haut. Das Jucken wird wieder schlechter. Und daraus ergeben sich eben diese Kreisläufe, die wir dann versuchen herauszufinden, an welcher Achse können wir da jetzt am besten anfangen. Wir wissen zum Beispiel, dass Antihistaminika, die ja sonst kaum Effekte haben auf das Jucken, sehr gut im Gehirn wirken, da wo Stress wahrgenommen wird. Und wenn wir einen Patienten haben, der extrem gestresst ist, und das sind 30%, dann können wir da Antihistaminika mit Erfolg gut einsetzen. Das erklärt, warum wir immer noch mit Antihistaminika behandeln, obwohl das schon so ein bisschen antiquiert ist. Wir haben ja jetzt modernere Methoden, wie wir an das Jucken rangehen. Mhm. Also deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, wie ist es bei dem Patienten gelagert? Ist Angst das Problem, Depressivität, Stressverhalten oder hat er schon eine manifeste Depression statt nur einer Depressivität? Also das ist dann das, was das Fachgebiet macht. Als Dermatologin kann ich die Diagnose dann auch nicht stellen. Das sind dann eben die Feinheiten. Aber das ist alles wichtig, weil wir haben es ja gerade gehört, bei ihm, er ist lebenlang in der Diagnose gefangen. Das ist bei der Neurodermitis so, die hat man ein Leben lang. Bei anderen Patienten fängt das Jucken ja später an und ist dann hoffentlich auch limitiert, wenn ein Eisenmangel vorliegt. Ja, das sollte vorübergehend sein. Aber auch da können diese Chronifizierungsprozesse dann stattfinden und man muss eins nach dem anderen dann eine Baustelle nach der anderen wieder abbauen. Ja.
Das heißt, jeder Patient bekommt auch, oder Sie müssen jedes Mal neu gucken, was ist die Ursache, um das richtige Medikament zu finden, weil es eben so viele Ursachen gibt und weil da auch die Medikamente unterschiedlich wirken.
Ganz
was gibt es denn? Neurodermitis haben Sie jetzt gesagt, da würde ich sagen, jetzt aus dem Bauchhaus, das ist gar nicht so selten, ne? Neurodermitis
das ist
schon
häufig.
Zu viele, ne?
Ja, richtig. Also gerade bei den Kindern ist es häufig 10%, bei Erwachsenen immer noch 5% sind befallen. Das sind dann die sogenannten Prävalenz Zahlen, also das, wenn wir jetzt gucken würden, wie häufig das in der Bevölkerung vorkommt.
Und was sind so andere typische Ursachen, also die Sie häufig sehen für chronischen Juckreiz?
Es gibt noch sehr viele Hauterkrankungen, die jucken können. Von häufigen, also das Einfachste wäre so eine trockene Haut. Das ist im Alter auch leider etwas, was sehr häufig vorkommt. Ja. Und die häufigste Ursache für Juckreiz, so sagen wir das immer, die trockene Haut, die man natürlich sehr einfach mit Cremes beheben kann.
Eben, das ist dann
also,
die gute Nachricht, ne?
Richtig, also nicht jeder dauerhafte Juckreiz ist katastrophal zu behandeln. Manchmal ist es wirklich wichtig, die Haut gut zu pflegen. Dann auch seltene Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen, wo das Immunsystem die Haut angreift und die Haut wirft Blasen. Das juckt ganz schrecklich. Das sind alles Erkrankungen, die kann der Dermatologe identifizieren und behandeln. Und meist ist es so, dass mit der Behandlung der Hauterkrankung auch das Jucken besser wird. Bis auf wenige Fälle, wo wir dann einschreiten und sagen, jetzt müssen wir da noch mal ein bisschen mehr machen.
Sie hatten jetzt erwähnt, dass Sie eben in bestimmten Fällen Antihistamine einsetzen. Das sind ja Medikamente, die kennt man auch von Allergien. Also wenn man Heuschnupfen hat zum Beispiel, sind das die Tabletten, die man sich eigentlich als erstes holt in der Apotheke. Und der Herr, den wir gehört haben mit der Neurodermitis, sagte auch, dass wenn Pollenzeit ist, dass es ihm dann auch schlechter geht. Wie ist denn da der Zusammenhang zwischen Hautjucken und dem Heuschnupfen oder den Pollen?
Ja, das ist dann noch ein zusätzlicher Faktor, der das Ganze verstärken kann. Die Allergene, die binden an der Haut, aber eben insbesondere über die Schleimhäute verursachen die dann noch juckende Schleimhäute, Augen, Nasen und so weiter und stören auch da das Allgemeinbefinden, können auch den Schlaf stören. Man fühlt sich insgesamt schlapper, wenn man eine Allergie hat. Das wissen wir auch aus Kinderstudien. Ja. Wenn Kinder mit Neurodermitis Allergien haben, fällt sofort die Leistungsfähigkeit in der Schule auch herab. Und das ist natürlich, das kann man mit Antihistaminika behandeln oder vorsorglich dann mit einer sogenannten Hyposensibilisierung, dass man wirklich das Immunsystem umprogrammiert, dass es nicht mehr auf diese Allergene reagiert. Das ist ganz, ganz wichtig.
Das heißt, eine Ursache ist dann auch wirklich eine Allergie quasi. Wenn ich eine bestimmte Pollenallergie habe, dann kann das sein, dass ich nicht nur niesen muss und tränende Augen habe und mich bedeppert fühle, sondern es kann auch wirklich sein, dass meine Haut dann doll juckt.
Richtig, weil über dies, das ist auch wieder eine Stressreaktion des Körpers. Und wir wissen, hatte ich eben, glaube ich, auch schon gesagt, dass wenn Stress da ist, gibt es sogar richtig Bindungsstellen in der Haut. Und die Mastzellen zum Beispiel, die vollgestopft sind mit Faktoren, die Juckreiz auslösen können, die geben alles frei, wenn Stress ist, und dann kann die Haut mehr jucken. Also das ist so der Zusammenhang zwischen Stress und Hautjuckreiz. Mhm. Also das kann dann auch noch zusätzlich dazukommen, dass das mehr insgesamt mehr Juckreiz vorhanden ist. Plus, es kann auch sein, dass die Ekzeme auch noch auf die Allergene reagieren, dass die eben durch den direkten Kontakt mit der Haut auch noch mal verschlechtert werden. Also Sie sehen, das ist wirklich sehr komplex. Und selbst wenn man sagt, ich habe hier jetzt eine einfache Erkrankung, einfach in Anführungsstrichen wie eine Neurodermitis, da muss ich ganz genau gucken, wann verschlechtert sich das. Ist das so, dass der Patient eine Milbenallergie hat und immer, ja, Kontakt mit dem Bett zum Beispiel auch dazu führt, dass die Ekzeme schlechter werden und. Bei Kindern alles hochrelevant. Erwachsene kennen sich oft schon ein bisschen besser mit ihrer Erkrankung aus, da die seit der Kindheit besteht.
Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass dann in bestimmten Fällen auch wichtig ist, was für Stoffe ich trage, welche Materialien meine Kleidung hat und dann auch eben, was Sie sagten, die Körperpflegeprodukte, welche Seife ich nehme, welche Creme ich nehme.
Alles spielt alles eine Rolle bei der Neurodermitis. Die Hautbarriere ist gestört, das heißt, die Haut ist viel sensibler. Da kann man nicht alles verwenden, was Menschen ohne Hauterkrankungen verwenden würden. Da braucht man Substanzen, die viel milder sind. Keine Duftstoffe empfehlen wir immer, weil das können auch wieder Allergene sein.
Manchmal hört man, dass Cortisoncreme verschrieben wird. Wie wirkt das und was sind da die Einschränkungen, was sind die Vorteile?
Also Cortisoncreme ist eine Standardtherapie. Da können wir froh sein, dass wir das haben. Es ist sehr schnell wirksam. Es minimiert die Entzündung in der Haut innerhalb von wenigen Tagen. Man sollte jede Cortisontherapie mindestens 3 Tage anwenden, nicht so schnell wechseln, weil das ist wirklich etwas sehr Potentes. Die Präparate, die frei verkäuflich sind, sind natürlich ganz schwach wirksam. Das heißt also, wenn ich eine Neurodermitis habe, am besten ist da der Gang zu einem niedergelassenen Arzt. Das machen ja auch Kinderärzte, auch Hausärzte, die kennen sich aus, dass man ein gut potentes Cortisonpräparat kriegt, was man für wenige Tage nimmt. Dann hat man schon die Heilung wirklich gut angeschoben. Und dann haben wir ja jetzt seit mittlerweile über 20 Jahren cortisonfreie Cremes, die auch antientzündliche Eigenschaften haben, die man dann in der Ablösung einsetzt. Und deshalb die sogenannte Cortisonphobie, also die Angst vor der Nutzung von Cortison, weil das eben die Haut auch verdünnen kann, die muss man gar nicht haben, wenn man es richtig anwendet. Aber dadurch, dass es so wenig wirksame, frei verkäufliche Cremes gibt, kann es so ein bisschen verwässert werden. Und es besteht halt diese Angst vor den Nebenwirkungen.
Ja, ich glaube, die Cortison hat einfach immer noch bei vielen Menschen einen sehr schlechten Ruf. Ich glaube, weil es am Anfang vor Jahrzehnten, als es dann zum ersten Mal eingesetzt wurde, auch sehr viel höher dosiert wurde oder man sehr viel weniger Erfahrung hatte. Aber das hat sich ja inzwischen geändert.
Richtig, wir haben moderne Präparate, die nicht so starke Nebenwirkungen haben, die Haut nicht verdünnen, die nicht systemisch in den Körper aufgenommen werden. Und wir setzen auch wirklich nur in den aller schwersten Fällen innerliche Cortisone ein, die natürlich viel mehr Nebenwirkungen haben.
Also per Tablette zum Beispiel.
Als Tablette. Und daher kommt natürlich auch die Angst vor Cortison, weil man weiß, was die alles bis zur Knochenverdünnung machen können. Der Stirnacken, der auftreten kann und so weiter. Es kann Magenulkus auftreten, wenn man das alles zu lange nimmt und ohne Magenschutz und so weiter. Aber das ist, also wenn man es betreut, medizinisch macht, ärztlich betreut, dann ist das eine sehr gute Waffe, richtig eingesetzt, sehr potent ist.
Wenn Sie was jemandem raten könnten, der seit 2 Wochen, 3 Wochen so einen ständigen Juckreiz hat und überlegt, Mensch, sich einen Termin besorgt bei einer Hautärztin, bei Ihnen zum Beispiel, und den in 1,5 Wochen hat zum Beispiel, was sollte derjenige tun? Sich aufschreiben, wann es juckt, sich aufschreiben, was er isst, sich aufschreiben, was gerade blüht? Was würden Sie empfehlen?
Ja, das sind alles schon richtige Ansatzpunkte. Manchmal sieht man natürlich auch schon Spuren auf der Haut oder die Hauterkrankung. Dann ist die Lösung ganz simpel. Wenn das nicht so ist, wenn man nichts auf der Haut sieht, kann es immer noch sein, dass es doch eine trockene Haut ist, weil das ist manchmal schwierig herauszufinden. Also es hilft schon, wenn man zu Hause dann einfach eine sehr gute Körperpflege verwendet und guckt, wie verhält sich das Ganze. Man sollte gucken, habe ich ein neues Waschmittel, neue Shampoos. Also können es irgendwie Irritationen, also nicht alles, worauf man reagiert, ist dann gleich eine Allergie. Manchmal ist das dann einfach irritierend, wenn man ein Duschgel hat, was besonders viele Fette aus der Haut rauslöst, kann das dann zu Irritationen der Haut führen. Und da selber so ein bisschen gucken im Umfeld, was habe ich geändert? Habe ich ein neues Medikament eingenommen? Und es ist gut, wenn man früh Alarm schlägt. Also diese 6 Wochen, die muss man nicht warten, dass man sagt, ach ja, ich halte das jetzt erstmal 6 Wochen aus und dann gehe ich los. Man kann früher schon mal so mit einfachen Maßnahmen schon gucken, woran es liegen könnte.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben per Mail eine Frage bekommen zu einem, ich sag mal jetzt den Begriff erstmal, das heißt aquagenem Puritus. Puritus ist immer der Juckreiz. Die Patientin hier fragt, sie sagt, ich bin 54 Jahre alt und seit 10 Jahren leidet sie daran. Es kam allmählich ohne bekannten Auslöser und es betrifft den ganzen Körper außer dem Kopf, den Händen und den Füßen und zwar nach Wasserkontakt. Da beginnt der Körper zu jucken, ohne andere Symptome zu machen. Und sie sagt, nach einem Jahr Lichttherapie gelte ich als austherapiert. Also, das ist der Punkt, wo ich wie üblich sage, unsere Expertin kann natürlich hier auf dem Sender keine Diagnose stellen, aber sie kann vielleicht mal generell was zu dem Thema sagen. Gibt es das wirklich, dass jemand gegen Wasser, auf Wasser allergisch reagiert?
Ja, genau. Das ist eine ganz schreckliche Form des chronischen Juckens. Wir haben es gehört, seit 10 Jahren vorhanden, also deutlich länger als 6 Wochen. Und tatsächlich ist es so, dass die Patienten jedes Mal nach Kontakt mit Wasser, gerade in der Dusche, ein fürchterliches Juckempfinden haben, was bei ihr sogar eine Stunde anhält. Und das ist unter dem Thema aquagener Puritus zusammengefasst. Es ist keine Allergie. Wir wissen nicht genau, was es ist. Wir wissen aber eine ganz klare Assoziation zu einer Blutgrunderkrankung, nämlich wenn die roten Zellen vermehrt sind. Polycythemia vera genannt. Mhm. Und dieses aquagene Jucken, das kann sogar Jahrzehnte dem Nachweis dieser Erkrankung vorausgehen. Ja, und sie sagt, das Jucken hält länger als eine Stunde an. Das ist für uns schon immer so eine rote Flagge, dass wir vermuten, diese Assoziation besteht. Deshalb empfehlen wir dem Patienten mit diesem Wasserjuckreiz einmal im Jahr ein Blutbild erstellen zu lassen und zu gucken, ob da die Tendenz ist, dass die roten Zellen vermehrt sind. Das ist an sich eine sonst harmlose Erkrankung, weil die eine lange Vorlaufzeit hat, also bis die roten Zellen in einen gefährlichen Bereich kommen. Das dauert ganz lange und erst dann kann man das auch mit Aderlässen gut behandeln. Aber auch da gibt es ja Aderlässe. Ja, da werden Reden
so nach
Mittelalter. Ne?
Ja, Mittelalter.
Aber es gibt dann natürlich auch schulmedizinische sehr gute Ansätze, Präparate, die zugelassen sind, die klinische Prüfung durchlaufen haben, die dann auch in die Pathogenese eingreifen und auch den Juckreiz mit kontrollieren. Deshalb, sowas kennen die Hausärzte eigentlich, so ein Krankheitsbild. Aber ich würde nochmal empfehlen, dass man da guckt, dass man auch in den nächsten Jahren guckt, ob sie das vielleicht entwickelt.
Also das Blutbild betrachten. Und kann man denn, bevor jetzt das, sagen wir mal, das ist noch alles in Ordnung mit dem Blutbild, also der Aderlass ist noch nicht nötig, kann man denn dann was einfach nur gegen den Juckreiz machen?
Das
geht es
da,
wenn
man
eine Dusche nimmt?
Ja, das also Baden im Meer. Und also das Mögliche ist nicht machbar für die Patienten und das ist natürlich ein großes Problem für die Körperhygiene.
Aber da lohnt es sich, zur Dermatologin nochmal zu gehen, weil da gibt es was.
Also wir nutzen da Neuropathiemittel beispielsweise und das haben wir schon vor Jahren publiziert anhand von Fallstudien. Leider gibt es für solche klinischen Prüfungen gibt es keine Budgets. Auch Firmen sind nicht interessiert, weil die Medikamente schon außer der Patentregelung sind, dass man da noch eine neue Indikation hinzunimmt.
Gut, also dranbleiben, weil man kann was tun, damit es zumindest besser wird. Dann haben wir eine Mail bekommen, wo jemand ein extremes Hautjucken mit Pustelbildung hat während der Pandemie an Extremitäten und am Hals. Ursache wurde nicht gefunden. Der Verdacht war, weil es zeitnah nach einer Corona-Impfung aufgetreten ist, ob das vielleicht dadurch ausgelöst sein könnte. Das ist von anderen Ärzten allerdings weder bestätigt noch ausgeschlossen worden. Was weiß man da inzwischen über diesen Zusammenhang von Impfungen und Juckreiz? Mal ganz generell vielleicht, jetzt gar nicht mal auf die Corona-Impfung bezogen.
Also wir können das schon auf die Corona-Impfung beziehen. Da haben wir auch öfters Fälle gehabt, Patienten, die sich vorgestellt haben, die gesagt haben, das war ganz klar in Assoziation mit der Impfung, dass das Jucken auftrat ohne Hautveränderung. Oder, und das sind auch viele Fälle mittlerweile berichtet worden, in Zusammenhang mit Hauterkrankungen. Und Hauterkrankungen, die vorher schon bestanden haben, die können schlechter werden. Oder die in der Anlage bestanden haben, aber noch nicht ausgebrochen haben, wurden zum Ausbruch gezwungen. Also wie hier zum Beispiel eine Schuppenflechte, die auch mit Pusteln einhergehen kann, was die Patientin beschreibt. Und daher ist dieser Zusammenhang möglich, aber nicht nachweisbar. Das heißt also da die Krankengeschichte, wir müssen gucken, können es andere Medikamente gewesen sein, andere Dinge, die da eine Rolle gespielt haben könnten, aber es gibt kein hundertprozentiges Nachweisverfahren. Und die Patientin schreibt ja auch, man ist dann immer so in Sorge, in so einer unklaren Situation, ob es nicht nochmal kommen könnte. Und davor kann man sich dann nur schützen, indem man dann kurz nach so einer Impfung dann einfach die Haut sehr gut pflegt, guckt, kommt Juckreiz oder kommt es nicht. Und natürlich ist es auch möglich, dass durch diese sehr starke Sorge das Ganze so ein bisschen angeheizt ist. Also auch da wieder Entspannungstechniken dagegen einsetzt.
Jetzt haben wir einen Hörer in der Leitung. Herr Stadler, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Schön, dass Sie angerufen haben.
Mache ich gerne, weil Ihre Sendung ja immer spannend ist und meistens geht man klüger raus, als man reingegangen ist.
Das freut mich, das ist unser Ziel. Was wollen Sie denn heute wissen? Was wollen Sie heute erfahren?
Ich habe ein Juckreizsymptom an den unteren Extremitäten und merke, dass ich nachts anfange, mich oft kratze. Das ist ein Phänomen, was mich stört. Und gleichzeitig empfinde ich gelegentlich nach längerem Sitzen auf Stühlen einen Juckreiz zwischen den Schulterblättern. Der Hausarzt hat mir dazu nach Betrachtung gesagt, an der Haut könnte er nichts diagnostizieren, aber es gäbe solche Erscheinungen, die auf irgendwelche Themen mit der Wirbelsäule zurückzuführen sind. Das ist eigentlich meine zentrale Frage. Gibt es dazu eine Erkenntnis?
Ich gebe Sie mal weiter an unsere Expertin. Wahrscheinlich geht es auch erstmal um die Hautpflege. Aber ich gebe Sie mal weiter an Frau Professorin Stender.
Ja, guten Morgen, Herr Stadler. Vielen Dank für Ihre Frage. Also wir kennen Juckreiz zwischen den Schulterblättern sehr gut als sogenannte Notalgia Paresthetica. Meist besteht da nicht nur ein Jucken, sondern auch Schmerzen, Brennen, Stechen. Vielleicht ist das bei Ihnen auch der Fall.
Nee, das ist nicht der Fall. Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. das ist in der Tat darauf zurückzuführen, dass die Nerven zwischen Wirbelsäule und der Haut da etwas geärgert worden. Also es sind Fälle berichtet von Leuten, die sehr viel Rucksack getragen haben oder lange bettlägerig waren, sodass sich eine orthopädische Vorstellung oder sogar dann auch so manuelle Therapie oder Physiotherapie da durchaus eignen würde, um da gegenzuwirken. Also die Aussage, es liegt an der Wirbelsäule, ist dann grundsätzlich erstmal richtig.
Okay.
Das ist ja schon mal ein Schritt. Dann wissen Sie ja, genau. Dann wäre der nächste Schritt wahrscheinlich nochmal zurückzugehen und dann jetzt mal eine Behandlung sich zu wünschen.
Ja, das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Für den bedanke ich mich herzlich.
Ja, danke für Ihren Anruf und hören Sie uns weiter so begeistert. Das freut uns.
Wiederhören.
Dankeschön, auf Wiederhören. Sie haben jetzt schon mehrfach angesprochen, die Hautpflege. Sie haben ja gesagt, wenn man seine Haut gut pflegt. Und wir haben auch mehrere Mails bekommen, einen mit verschiedenen Hinweisen auch von Hörern und Hörerinnen. Eine Hörerin weist zum Beispiel darauf hin, dass eine Melkcreme sehr gut sei, ohne Parfum, ohne Zusätze und so weiter. Was heißt denn jetzt mal konkret, wie pflege ich meine Haut gut, wenn die juckt? Extra Fett, extra weiß ich nicht was.
Ja, also eine einfache Frage mit einer komplexen Antwort.
So ist das meistens.
Ja, so ist das meistens. Also grundsätzlich kann man sagen, die Haut braucht Fett und Feuchtigkeit. Das heißt, wenn ich Öl nehme, dann habe ich nur Fett. Da fehlt mir die Feuchtigkeit. Also Öle nehmen ist nicht gut. Wenn ich jetzt Salben nehme, die sind auch meist zu fettreich. Wenn ich Gele nehme, diese haben viel Feuchtigkeit, aber zu wenig Fett. Das heißt, ich brauche immer ein ausgeglichenes Verhältnis, sodass wir immer in dem Bereich Lotionen oder Cremes sind. Und das ist dann auch etwas, was sehr, sehr individuell ist. Aber wenn man sich dran hält, dass man das kauft, was in den Regalen von Supermärkten ist, von Drogerien oder natürlich Apotheken, das sind die Premium-Produkte. Da ist man auf der sicheren Seite, weil da sind moderne Inhaltsstoffe drin. Wir haben eine sehr rigorose Kosmetika-Verordnung hier in Deutschland, die sehr gut aufpasst, dass wir keine schädlichen Inhaltsstoffe mehr auf die Haut eincremen. Deshalb Produkte, die hier in Deutschland vertrieben werden, sind Kosmetik verordnungsmäßig geprüft. Also wir reden auch von Dermatokosmetika. Vielleicht kennen Sie auch dieses Vorurteil, dass oft noch ins Feld geführt wird, wenn ich anfange, die Haut zu cremen, dann produziert die weniger. Und deshalb mache ich das nicht. Und das galt für Präparate, die so in den 50er, 60er Jahren vertrieben worden sind. Die sind wirklich tief in die Haut eingedrungen und haben die Hautzellen daran gestört, selber sehr gute Fette zu produzieren. Und dazu zählen wir immer noch das Melkfett. Ja, und deshalb sind wir nicht so ein Riesen Fan von Melkfett und empfehlen dann eher, dass man sich etwas Kommerzielles kaufen soll, was man in den Regalen findet. Und was man dann nimmt, das ist sehr individuell.
Sollte man denn darauf achten, ist es besser, wenn da drauf steht, ohne Zusatzstoffe oder sowas, ohne Parfum, oder ist das auch Geschmackssache?
Ja, wir reden ja jetzt über eine kranke Haut. Eine kranke Haut, der tut man gut, viel Gutes, wenn man ohne viele Konservierungs-, ohne Zusatzstoffe, ohne bestimmte Claims wie Anti-Aging verwendet. Ja, weil das sind alles immer extra Substanzen, die da drin sind, die natürlich die Hautbarriere, wenn die ein bisschen angegriffen ist, weiter schädigen können, die eindringen können, die Allergien auslösen können. Davor haben wir dann ja am meisten Sorge. Wenn die Haut wieder gesund ist, dann kann man machen, was man möchte.
Dann kann man zugreifen. Mit Parfum, mit allem drum.
Genau.
Wir haben schon über verschiedene Ursachen gesprochen, die dazu führen, dass die Haut juckt. Eine Krankheit, die ebenfalls zu juckender Haut führt, ist das sogenannte, jetzt muss ich langsam sprechen, Sjögren-Syndrom. Professor Thorsten Witte ist Direktor der Klinik für Rheumatologie und Immunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und er kennt sich sehr gut aus mit dem Sjögren-Syndrom. Guten Tag, Herr Professor Witte.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Sartori.
Guten Morgen. Dieses Syndrom, was macht es denn noch? Wie macht sich das noch bemerkbar? Jetzt mal abgesehen von dem Juckreiz.
Ja, das ist eine Erkrankung, die vor allem die Drüsen betrifft, die Tränen- und Speicheldrüsen, und die dann zu trockenen Drüsen führt. Und deshalb klagen die Patienten meistens über Augenbrennen, über Durstgefühl und aber eben auch über Juckreiz der Haut.
Wie schlimm kann denn das an den Augen sein? Ich hätte gedacht, wenn die nicht mehr befeuchtet werden, wenn die Tränendrüsen nicht mehr funktionieren, dass das schlimm ist?
Ja, das ist tatsächlich sehr schlimm. Den Tränenfilm brauchen wir, um die Augen zu schützen vor Entzündungen. Wenn das trocken wird, dann kann es immer wieder zu Entzündungen mit der Bindehaut kommen, zu roten Augen und eben zu wirklich quälendem Brennen und Juckreiz.
Und wie kommt es jetzt zu diesen Symptomen? Also was läuft da schief im Körper? Wie passiert das?
Das ist eine Fehlreaktion des Immunsystems, wo das Immunsystem übertreibt und eigene Organe angreift. Immer beteiligt eben die Tränen und Speicheldrüsen, aber es können auch andere Organe, eigentlich alle Organe, entzünden.
Deswegen ist das auch bei Ihnen angesiedelt, weil Rheuma, Sie sind ja in der Rheumatologie tätig und weil das ist ja auch eine Autoimmunerkrankung, so nennt man das immer, ne?
Ja, ganz genau. Das ist diese Autoimmunerkrankung, eben die Fehlreaktion des Immunsystems. Und das ist ja unsere Spezialität als Rheumatologen und Immunologen.
Wie häufig ist denn das Sjögren-Syndrom?
Ja, es betrifft ungefähr einen von 200 in der Bevölkerung. Frauen 10-mal häufiger als Männer. Also bei Frauen insofern eine durchaus häufige Geschichte. Und meistens beginnt es so mit 40 bis 60 Jahren ungefähr.
Und gibt es da so einen Auslöser oder ist das einfach Glückssache? Weiß man das schon?
Ja, also beides. Das ist zum einen, gibt es erblich bedingte Risikofaktoren. Mit denen wird man aber ja geboren. Insofern muss es Auslöser geben. Und wir glauben, dass verschiedene Virusinfekte die Krankheit dann auslösen können. Plus wahrscheinlich auch andere Lebensumstände, Umweltfaktoren, so wie Stress kann auslösend sein, aber auch Ernährung ist etwas, was daran beteiligt ist.
Und wie wird es dann behandelt? Sie hatten ja schon gesagt, dass dann vielleicht man Augentropfen bekommt, aber gibt es denn so eine Behandlung, die vielleicht das ganze Problem angeht? Also
ja, leider noch nicht. Also im Moment sind wir noch so aufgestellt, dass wir die Trockenheit mit Tränen, mit Speichelersatz behandeln. Aber es ist eine Menge am Horizont. Tatsächlich sind neue Behandlungen, die sehr gezielt ins Immunsystem eingreifen, am Horizont, waren erfolgreich in Studien Und das heißt, wir hoffen für das nächste Jahr dann auf Zulassung von Medikamenten, die tatsächlich die Krankheit an sich dann in den Griff bekommen.
Und dieser Juckreiz, mit dem wir ja angefangen haben, das Gespräch, das kommt auch, weil dann auch in der Haut Drüsen sind und die Haut dann ganz besonders trocken wird, wenn diese Drüsen nicht mehr funktionieren?
Genau, die Haut, durch auch Fehlfunktion der Drüsen in der Haut kommt es zur Trockenheit und damit zum Juckreiz, auch besonders im Genitalbereich, im Vaginalbereich, dort eben oft heftige Trockenheit und dadurch ausgelöst Juckreiz.
Das Sjögren-Syndrom kann ein Grund sein für juckende Haut, allerdings tritt es eher selten auf, im Vergleich zu Allergien zum Beispiel. Wie es dazu kommt, zu diesem Syndrom und was man dagegen tun kann, derzeit und vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr, darüber sprach ich mit Professor Thorsten Witte. Er ist Direktor der Klinik für Rheumatologie und Immunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben einen Hörer aus Nordrhein-Westfalen in der Leitung. Hallo, guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, geht um Juckreiz bei mir auch. Und der ist schon länger, 6 Monate. Und der Juckreiz hat sich nachts verstärkt geäußert und tagsüber auch, ganzen Körper. Ich habe daraufhin eine Diagnose bekommen, und zwar in Richtung Kleinfaserneuropathie. Und da wird dann ein Wert angegeben, muss ich mal gucken hier, von 2,98 Neurofaserdichte und der Normwert ist größer als 8,8. Ja, was heißt das für mich?
Oh, da habe ich keine Ahnung, aber ich habe ja hier mir gegenüber eine Expertin sitzen und die nickt auch schon. Ich gebe sie mal weiter.
Also, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Kleinfaserneuropathie und Juckreiz, das ist noch gar nicht so lange bekannt. Und mittlerweile ist das aber auch von den Neurologen so, dass sie nach dem Juckreiz forschen, zumindest bestimmte. Wir wissen ja, dass das hauptsächlich zu Schmerzen führt und oder zu Taubheit, fängt an den Füßen an, kann dann aufsteigen. Und wir haben auch sehr viele Patienten, bei denen es eben fast ausschließlich zu dauerhaften Juckreiz führt, wie das bei Ihnen der Fall ist.
Also es liegt an den Nerven.
Das liegt an den Nerven.
Heißt immer, dass die Nerven quasi nicht mehr in Ordnung sind.
Richtig, die verkümmern, die sind reduziert in der Haut. Also man kann das richtig ein Stückchen Haut nehmen und man kann die Nerven anfärben und auszählen. Und wenn die dann reduziert sind, dann hat man einen sehr, sehr guten Hinweis auf die Erkrankung, wenn der Patient auch die entsprechenden Symptome hat. Und er hat uns jetzt die Zahlen genannt. Das ist schon eine sehr schwerwiegende Einschränkung der Nervenfaserdichte unter 3. Ja, das ist bei uns auch ein Grenzwert, wo wir sagen, da ist stark reduzierte Nervenfaserdichte. Und dann denkt man, ja gut, wenn ich weniger Nerven habe, müsste ich auch weniger empfinden. Genau. Und das ist bei manchen Patienten so. Aber bei manchen ist es so, dass die Nerven, ich sag mal, auf Krawall gebürstet sind. Die sind dann die ganze Zeit sehr stark aktiv, weil die bekommen dann natürlich aus der Umgebung von den Zellen, die benachbart sind in der Haut, ganz viele Wachstumsfaktoren zugeschickt. Also die Haut nimmt wahr, da stimmt irgendwas nicht mit meiner Nervenanatomie. Jetzt muss ich die Nerven zum Wachsen bringen und die regen nicht nur das Wachstum an, sondern die führen auch dazu, dass die Nerven sehr stark sensibilisiert werden. Also wie freiliegende Zahnhälse, die sehr empfindlich sind, so sind die Nerven auch sehr, sehr empfindlich in der Haut. Und das kann sich mit Jucken äußern. Die Lösung ist, dass man da die Neuropathiemittel gibt, die zugelassen sind bei dieser Erkrankung.
Also das Pregabalin.
Pregabalin, ganz genau.
Ja, das bekämpft dann den Juckreiz nicht, aber eben diese Kleinfaserneuropathie.
Also das sollte eigentlich auch die Symptome bekämpfen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man gucken, ob die Dosierung passt oder ob man auf Gabapentin umstellt beispielsweise oder ob man noch andere Medikamente dazu gibt oder dann grundsätzlich umstellt. Also da kennen die Neurologen sich sehr gut aus.
Also jetzt mal generell, um die Optionen darzulegen. Wie gesagt, es kann jetzt keine konkrete Diagnose für Sie sein, aber in so einem Fall wie bei Ihrem wären das die Möglichkeiten.
Weil Sie gerade sagten, bestimmte Neurologen kennen sich damit aus. Welche bestimmten Neurologen kann ich denn da konsultieren?
Also mit der Diagnose Kleinfaserneuropathie, das kennt jeder Neurologe. Ich meinte, ich bezog mich darauf, dass der Juckreiz als Symptom der Kleinfaserneuropathie erforscht wird, wie das zusammenhängt mit den Schmerzen.
Und welche Welche Einrichtung ja, beschäftigt sich damit?
Nee, das ist ja, sie meint, Frau Professorin Stender meint, wer der dazu forscht. Aber als Arzt, sie behandeln, kann
nein, nein, es gibt ja dann Institute, die sich damit beschäftigen und die dann auch gucken, was man da am besten machen kann. Jetzt nicht ein Arzt, sondern eine Forschungseinrichtung.
Genau, aber die Forschung ist dann eher auf experimenteller Ebene. Das heißt, wenn Sie da anrufen und sagen, ich möchte da mitforschen, dann würden die Ihnen sagen, dass das nicht möglich ist, weil die das auf Zellkulturebene beispielsweise untersuchen.
Das ist noch in den Anfängen, war oft wahrscheinlich auch Grundlagenforschung. Aber wir hoffen, dass Sie mit dem mit Ihrem Neurologen, der Neurologin Ihrer Wahl weiterkommen und dann doch den Juckreiz in den Griff bekommen. Vielen Dank für die anregende Frage. Und jetzt haben wir einen weiteren Hörer oder Hörerin in der Leitung. Hallo, guten Tag. Hörerin.
Guten Tag.
Ja, eine Hörerin. Hallo, guten Tag.
Jawohl.
Ihre Frage.
Ja, ich leide seit 11 Monaten unter chronischem Juckreiz. Das fängt vom Kopf an bis in die Kniekehle. Und ich habe eigentlich alle Ärzte schon durch, spreche auch Heilpraktiker und nehme im Moment wieder das Loratadin, 40 Milligramm. Aber es ist egal, was ich nehme. Ich habe eine Darmsanierung gemacht, Omega-3, Globulis, Antihistaminikum. Ich habe die Lymphknoten überprüfen lassen. Ich war beim Diabetologen, ich war im Krankenhaus 4 Tage und keiner kann mir wirklich helfen. Ich habe jetzt bei meiner Hautärztin, die hat jetzt gesagt, die einzige Möglichkeit wäre noch eine Magenspiegelung zu machen aufgrund des Heliobacter. Und das ist jetzt auf diesem Weg. Also ich habe schon mal eine chronische Gastritis, das steht fest. Und es wurden Proben entnommen jetzt vom Zwölffingerdarm und vom Magen und ich wäre froh, wenn ich nichts hätte, aber das wäre die Erklärung, wenn ich dann diesen Keim oder diese Bakterie im Magen habe, dass das den Juckreiz auslöst. Der wirklich nachmittags anfängt, morgens ist ziemlich viel Ruhe und bis in die Nacht geht. Also das heißt, ich muss im Moment viel schlafen morgens, weil es dann ganz gut ist. Aber nachts ist es Katastrophe. Also ich habe immer Pads dabei. Ich habe 2 Ventilatoren, die auf meinen Körper pusten die ganze Nacht und
ich gebe mal weiter an Frau Professorin Stender.
Ja, guten Morgen. Also das guten tut Morgen. Mir erstmal sehr leid. Man hört richtig, wie Sie belastet sind und Sie sind kein Einzelfall damit, sondern wir haben viele Patienten, die langes Leiden haben, wo wir dann wirklich auch keine Ursache finden oder wir finden viele Erkrankungen, wie zum Beispiel jetzt auch bei Ihnen die Helicobacter-Infektion des Magens, wo wir aber nicht klar sagen können, ah ja, da ist jetzt der Zusammenhang zum Juckreizglas klar. Das ist eine sehr unbefriedigende Situation und es ist richtig, dass man die Diagnostik dann Schritt für Schritt erweitert. Aber man muss dann auch irgendwann anfangen mit einer symptomatischen Therapie. Also die Leitlinie sagt dazu ganz klar, welche Stufen es gibt und welche Medikamente man einleiten sollte, damit die Chronifizierung sich nicht immer weiter festsetzt im zentralen Nervensystem. Und manchmal, das ist leider auch so, finden wir bei den Patienten nicht mehr die auslösende Ursache. Das einzig Gute an der Situation ist dann, dass man sagen kann, es war nichts Bösartiges, kein Lymphom, kein Tumor, der das ausgelöst hat, was wirklich lebensbedrohend ist, sondern es muss etwas gewesen sein, was sich schon wieder normalisiert hat. Und wir gehen jetzt daran, das Symptom zu durchbrechen und da dauerhaft für Ruhe zu sorgen.
Also es gibt Fälle, sagen Sie, wo Sie wirklich sagen, wir finden es ja nicht raus, aber richtig, wir müssen jetzt wirklich handeln, damit das irgendwie besser wird.
Genau, deshalb fahren wir das eigentlich parallel, die Diagnostik und die symptomatische Therapie direkt am Anfang. Wenn man dann eine Ursache hat, dann kann man spezifischer behandeln, aber die symptomatische Therapie am Anfang ist auch wichtig. Sie hat ja auch schon sehr viel gemacht, das hat man gehört. Ja. Und da würden wir nochmal den Blick in die Leitlinie empfehlen, dass man nochmal so ein bisschen die Kurve auf die Schulmedizin kriegt. Was ist jetzt der nächste Schritt, den sie noch nicht hatte, der nächste medikamentöse Ansatz?
Also gehen Sie zu Ihrem Dermatologen, Ihrer Dermatologin und beharren Sie darauf, dass jetzt was gegen den Juckreiz getan werden muss. Ja. Und er oder sie wird dann hoffentlich ein gutes Mittel finden. Wir wünschen Ihnen alles Gute, gute Besserung und vielen Dank für den Anruf.
Ja, danke schön.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. Als nächstes haben wir Frau Treiser. Guten Tag.
Ja,
hallo.
Guten Tag.
Ja.
Hallo.
Schön, dass Sie angerufen haben.
Ja, ich habe angerufen, ich habe das heute Morgen gehört und musste gleich wieder an meine Tochter denken. Die ist mittlerweile fast 18 Jahre alt Und das fing eigentlich an bei ihr, als sie 8 Wochen alt war. Da haben wir gemerkt, dass sie auf einmal nachts furchtbar schlecht schlief, alle 10 Minuten, 20 Minuten wach wurde. Und wir wussten eigentlich nicht, was ist ihr Problem, bis man dann irgendwann so circa mit 1,5 Jahren gesagt hat, das wird wohl eine Art von Neurodermitis sein. Das war nicht diese klassische Neurodermitis, die sich so in den Armbeugen und Kniekehlen gezeigt hat, sondern eher, dass sie so eine symptomatische Haut hatte, die einfach trocken war. Und das war dann so, dass der Verlauf von oben nach unten lief, dass es bei den Schultern anfing und sich so runterzog über die Kindheitsjahre. Und jetzt ist es seit Jahren so, dass es in den Unterschenkeln und Füßen festsitzt und wir diverse Dinge getan haben. Wir waren auch bei Heilpraktikern, Akupressur. Wir haben eine Kur gemacht mit ihr über die Rentenversicherung, so eine Reha-Kur. Sie war in der Hautklinik in Oldenburg. Sie war in der Hautklinik in Bremen und sie leidet einfach massiv, weil sie immer, jeden Tag, jede Nacht seit 18 Jahren einen akuten Juckreiz hat. Sie reißt sich fast, sage ich, klingt übertrieben, aber sie reißt sich quasi die Haut von den Schenkeln und den Füßen. Wir müssen eigentlich, also was ich früher immer gemacht habe, ich habe früher fast täglich die Bettwäsche gewechselt, weil es immer blutig war. Und es hat bei ihr halt nichts geholfen. Kein Cortison, keine Salbe, keine Dinge, die wir weggelassen haben. Jetzt sage ich mal Waschmittel, Nahrungsmittel. Da haben wir natürlich zig Sachen ausprobiert. Wir sind wirklich schon von A nach B gelaufen. Alle Leute haben immer gute Tipps. Ja. Kein Tipp hat geholfen, kein Arzt konnte helfen, kein Laborbefund hat uns weitergebracht. Also, es wurde eine Analyse gemacht. Und jetzt trägt sie seit ein paar Jahren künstliche Nägel immer mal wieder. Das hilft insofern, dass sie die Haut sich nicht von den Extremitäten drunter holen kann. Die Haut ist auch sehr dünn. Ich muss sagen, wenn sie da rüber geht, die Haut ist quasi wie in einem Wisch weg.
Ich gebe mal weiter an unsere Expertin. Ich warne sie aber wie gleich nochmal. Sie kann keine Diagnose hier stellen, weil dazu muss ja intensiv untersucht werden. Aber ich gebe trotzdem mal weiter.
Ja, klar, ich dachte trotzdem, heute Morgen, ich versuche.
Genau, natürlich, auf jeden Fall.
Ja, hallo Frau Treise, erstmal vielen Dank für die Schilderung. Man hört ja jetzt raus, wie nicht nur der Betroffene leidet, sondern auch die ganze Familie und das über 18 Jahre da. Danke für Ihre ausführliche Schilderung. Ich denke, da finden sich viele Betroffene wieder mit diesem langen Leidensweg. Und ich kann, wie gesagt, keine individuelle Diagnose stellen, aber ich denke, auch da haben wir jetzt wieder so einen Fall, wo durch dieses langjährige Bestehen die Nerven in Mitleidenschaft gezogen sind, das zentrale Nervensystem, das Nervensystem in der Haut. Es würde mich nicht wundern, wenn wir auch da Hinweise finden, dass die Nerven hyperreagibel sind. Ja, der Hinweis auf die Lokalisation war da ganz entscheidend, dass man da auch Medikamente einsetzen muss, die mehr im zentralen Nervensystem wirksam sind, um das Ganze zu beruhigen. Da kommt man mit äußerlichen Cremes und so weiter, die man bei einer Neurodermitis einsetzen kann oder Lichttherapie, vermutlich nicht viel weiter. Obwohl das natürlich auch begründet ist, wenn sie die Anlage zur Neurodermitis hat, das reicht manchmal schon aus, um diesen fürchterlichen Juckreiz zu haben. Aber da sieht man wieder, wie die Räder ineinander greifen. Und deshalb gibt es ja diese Spezialzentren in Deutschland und auch immer wieder der Verein der Patienteninformationen einmal im Monat über solche Themen dann präsentiert live. Heute Abend ist zum Beispiel wieder eine solche Fortbildung. Da haben wir das Thema Rehabilitation bei Proetus. Das hatten Sie ja auch schon in Anspruch genommen. Ist auch ein ganz wichtiger Stellenwert in der Therapie.
Aber dieser Verein, das sind Vorlesungen, die kann sich jeder dann anhören, oder?
Richtig, das ist der Skin Health Campus. Und da kann man sich kostenlos dann registrieren, kriegt man einen Zugang. Das Ganze läuft über Zoom und dann ist das einmal pro Monat, richtet ein Experte über ganz unterschiedliche Themen. Heute ist es der Chefarzt der Dermatologie aus Bad Bentheim über Rehabilitation. Wir haben im September über Kinderdermatosen ganz neu. Die haben auch gerade ein Buch ausgegeben, Hilfe, meine Haut juckt. Also ja. Warum juckt es bei Kindern? Mhm. Also das sind alles Themen, da kann man dann auch nochmal individuelle Fragen stellen. Also wie gesagt, natürlich nie mit dem Anspruch, dass man eine Therapie oder Diagnose geliefert.
Aber man kann sich zumindest informieren und das beruhigt ja auch. Es ist wahrscheinlich auch ein gutes Gefühl, wenn man nicht allein ist. Skin Health, Das
Campus,
ist das, was
Skin Campus. Health Campus.
Danach sollten unsere Hörer und Hörerinnen suchen, wenn sie betroffen sind. Und in diesem Falle jetzt dann doch zu einem Neurologen oder einer Neurologin gehen, wenn sie sagen, es muss dann doch mal auf die Nervenseite geguckt
also
werden.
Also es gibt in Deutschland auch tolle Zentren für Neurodermitis. Ja, da kann man mal gucken. Man kann auch zu einem Juckreizzentrum gehen, die dann nochmal speziell diese Untersuchung machen hinsichtlich der Hypersensibilität der Nervenfasern.
Wir hoffen, dass es dann doch besser wird. Das ist ja wirklich eine lange Leidensgeschichte schon. Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Und für Sie und auf jeden Fall auch natürlich für Ihre Tochter alles Gute und dass es doch noch irgendeine Besserung geben kann. Ja? Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ja, danke.
Alles Gute. Wir haben mehrere Fragen bekommen zu dem Thema, also ein Hörer zum Beispiel schrieb, er hatte einen Juckreiz, das war der Verdacht auf Pilzbefall am Hodensack, das war dann anscheinend unbegründet, aber wir hatten auch andere, wo es immer um genitalen Juckreiz geht. Es wurde ja auch eben schon mal kurz angesprochen, also wenn es in den Genitalien juckt, das scheint viele zu bewegen. Kommt das häufig vor?
Das kommt sehr häufig vor, das ist einer der am häufigst gegoogelten Begriffe, genitaler Juckreiz. Was daran liegt, dass es häufig ist, aber dass die Betroffenen sich auch eher schämen, darüber zu sprechen. Da erleben wir immer noch eine sehr hohe Schambarriere. Und die Ursachen, die sind genauso häufig wie Juckreiz am ganzen Körper. Das kann von einer Neurodermitis, Schuppenflechte, Pilzbefall, eine Dermatose, die sowieso am Körper ist und auch die das Genital in Mitleidenschaft bezieht, über Eisenmangel, Einnahme bestimmter Medikamente wie Antibiotika, Diabetes mellitus, Neuropathie, also Nerv ist eingeklemmt, okay, im Rückenmark gehen. Also auch da wieder spielen wir Sherlock Holmes. Ja, ja. Wir spielen das nicht, wir sind Sherlock Holmes, wir sind die Sherlock Holmes-Truppe und versuchen das aufzudecken. Was aber mir ganz, ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass es in den allerwenigsten Fällen psychisch begründet ist. Und das ist das größte Vorteil, dem die Patienten begegnen. Und deshalb berichten die nicht gerne darüber.
Ja, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen.
Richtig.
Und noch ein Hinweis, weil das auch nochmal extra hier gefragt wurde. Das ist jetzt auch kein Problem nur von Männern, sondern mit Genitalbereich meinen wir auch den vaginalen Bereich.
Richtig.
Weil da hier auch nochmal nachgefragt wurde und gesagt wurde, dass hier beschreibt eine Hörerin nämlich, dass sie sehr lange nicht ernst genommen wurde, genau wie sie es gesagt haben. Mhm. Wie ist es denn, wenn man jetzt bei Frauen wird ja viel auch über die Wechseljahre gesprochen, kann denn auch eine Hormonänderung dazu führen zum Beispiel, dass die Haut dann sehr viel trockener wird?
Also ich muss sagen, wir lernen ja immer wieder von den Patienten dazu. Das ganze Gebiet der Pultusmedizin ist ja noch Pionierarbeit. Mhm. Und wir haben viele Patientinnen, die sagen, ich habe das erst seit den Wechseljahren, kann das nicht mit den Hormonen in Zusammenhang stehen. Und die Evidenzlage dafür in der Literatur ist schlecht. Ja, da muss ich passen, da muss ich sagen, es kann sein, aber wir haben dafür keine Hinweise. Wir gucken dann gerne nach anderen Faktoren, aber wie der Kollege das eben für das Hugon-Syndrom beschrieben hat, dass es dann eine Trockenheit grundsätzlich der Haut gibt, kann das auch in den Wechseljahren natürlich sein, durch die hormonellen Umbauvorgänge, dass da das Verhältnis Fettfeuchtigkeit der Hautbarriere sich verschiebt und es dann zu dem Pruritus kommen kann. Und das sehen wir zum Beispiel auch bei nach Pilzinfektionen, die mehrfach dann behandelt worden sind. Patienten mit vaginalen Pruritus bekommen dann oft eine Pilztherapie. Das stört auch die Barriere, gerade wenn es häufig gemacht wird, wiederholt gemacht wird, wenn weitere topische Therapien, die selbst gekauft wurden, angewendet werden. Da ist die ganze Hautbarriere gestört und dann irgendwann hat man dieses chronische Jucken. Und das ist natürlich dann die Kunst, die wieder aufzubauen in einem Bereich, wo es keine extra Therapien gibt, sodass wir da natürlich ganz dankbar sind, wenn Dermatokosmetika das aufgreifen und sagen, speziell für den sensiblen Bereich gemacht.
Mhm. Das heißt, es kann an den Nerven liegen, es kann auch an der Haut selber liegen, es kann sein, dass eine Krankheit diese Hautveränderung verursacht hat. Medikamente, hatten Sie gesagt, können die Ursache sein. Mhm. Und es kann auch sein, dass wenn ich mich bemühe, irgendwas gegen diesen Juckreiz zu tun, dass ich aus Versehen was falsch mache oder weil ich es nicht besser weiß, obwohl ich es wirklich versuche und dann meine Haut erst recht quasi schädige. Sie haben gesagt, die Barriere wird geschädigt, dann, also ist an der Haut dann irgendwas, dass die Haut nicht mehr gut funktioniert.
Richtig, und wenn man das permanent macht, kann man sich auch Juckreizknoten richtig ankratzen, eine Erkrankung, die wir sehr gut kennen als chronische Prolgo oder Prolgo nodularis, und da ist vor einem Monat das zweite Medikament in Deutschland zugelassen worden. Um die Erkrankung hat man sich sehr intensiv bemüht in den letzten 10 Jahren, hat die Pathophysiologie verstanden, weiß, das liegt hauptsächlich in der Haut begründet. Wir haben da das sogenannte Juckreiz-Zytokin, tausendfach überexprimiert, das Interleukin 31, und mittlerweile gibt es da 2 zugelassene Therapien, also es ist ganz toll.
Dann enden wir jetzt doch mit einer guten Nachricht, das finde ich aber schön. Warum juckt meine Haut? Was steckt dahinter? Es können viele Gründe sein, haben wir gelernt. Was kann ich dagegen tun? Über diese und noch viel mehr Fragen haben wir gesprochen, Frau Professor Sherlock Holmes. Ich meinte Frau Professorin Stender. Vielen Dank, dass Sie das alles erläutert haben und auch Wege gezeigt haben, wie man damit umgehen kann. Vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen für Ihre Fragen, für Ihre Geschichten, für Ihre Anmerkungen. Mein Name ist Christina Satori. Machen Sie es gut.